Börsenradio Network. Der Kommentar.
Ja, hallo, Baki Irmak, The Digital Leaders Fund.
Baki, versuche ich, die Gewinnsaison generell zusammenzufassen. Immer wieder bemühe ich oft das Sprachbild von Licht und Schatten. Das ist eigentlich niemals verkehrt. Das ist auch irgendwo dann Beliebigkeit und die Wahrheit der Binse. Wie kann ich denn jetzt sprechen aktuell über das erste Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal? Überraschend solide, von Krise keine Spur?
Kommt immer darauf an, glaube ich, auf was man schaut. Wir
Doch wieder hier, Licht und Schatten.
Ja, genau. Also wir haben hier im Vorgriff auf die Gewinnsaison hatten wir massive Herabstufung gesehen bei den Analysten. Das heißt, die Gewinne und die Umsätze für Q2 sind ja deutlich nach unten korrigiert worden. Das heißt, die Erwartungen waren insgesamt jetzt etwas niedriger. Das ist schon mal gut. Das ist immer eine gute Voraussetzung, ja, dass wir eine vernünftige Gewinnsaison haben oder eine Quartalsberichterstattung. Wenn man sich jetzt mal anschaut bei den Unternehmen, die jetzt gekommen sind mit Blick USA, Standard & Poor's 500, dann war bisher die Gewinnsaison doch recht solide, muss man sagen. Also ich glaube, so ungefähr 75% der Unternehmen haben positiv überrascht, haben also Gewinne berichtet, die über den Erwartungen lagen. Das ist zwar jetzt im Vergleich der letzten 5 Jahre jetzt vielleicht etwas niedriger, aber insgesamt doch eine sehr solide Zahl. Wenn man sich aber auf die absoluten Gewinne konzentriert, dann muss man doch feststellen, dass wenn wir Energie ausschließen, ja, Energie aus der Gleichung rausnehmen, dann haben wir ja nach langer Zeit wieder einen Rückgang der Gewinne in den USA von 3-4%. Ja, mit Energie haben wir ein Gewinnwachstum von über 6%. Aber es zeigt im Prinzip einfach, was so eine einzelne Branche eigentlich ausmacht. Aber wir haben halt bei den Energieunternehmen eine Gewinnsteigerung von über 300% im zweiten Quartal gesehen.
Jetzt ist ja das Thema Energie und damit ganz eng verbunden Inflation, Preissteigerung eins, wo viele sagen, naja, gebt einfach die Kosten weiter an eure Kunden, an eure Auftraggeber. Jetzt ist aber nicht jeder irgendwo Apple. Ja? Also ich habe zum Beispiel gesprochen mit Rosenbauer. Es ist der international führende Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen. Und die haben mir gesagt, wir haben echt ein Problem. Wir haben öffentliche Hand als Auftraggeber und da ist nichts mit Kosten weitergeben. Das geht vertraglich gar nicht. Oder Softwarefirmenvorstände, die sagen, die Kunden ziehen da nicht mit. Jetzt habe ich nur die Möglichkeit, mit den Kunden, die nicht mitziehen, doch nur Dienst nach Vorschrift zu machen oder die ganz hinten runterfallen zu lassen. Autozulieferer, die jetzt sagen, boah, jetzt hatten wir erst Corona, jetzt haben wir die Energiepreise, Inflation, uns geht langsam die Puste aus.
Ja, genau so ist es. Also ich denke, Apple mit iPhone, das wird von den Kunden wahrgenommen wie ein Luxury-Gut. Eigentlich ist es natürlich ein Massenprodukt, aber die Kunden sind da weniger preissensitiv. Und dann gibt es echte Commodities und da gibt es genügend Ersatz. Und da tun sich die Unternehmen mittlerweile sehr schwer, die Preise weiterzugeben. Also auch eine Procter & Gamble hat ja gesagt, dass es ihnen mittlerweile sehr schwer fällt, also bei Markenprodukten die Preise deutlich zu erhöhen. Ich glaube, das Konsumentenvertrauen hat auch massiv einfach nachgelassen. Die Leute merken das an der Tankstelle, merken das an vielen anderen Stellen. Und insgesamt, wenn das Konsumentenvertrauen deutlich zurückgeht, dann spüren das die Unternehmen sehr, sehr stark. Wir haben das ja bei den Retailern gesehen in den USA, auch hier in Deutschland. Wir haben eine massive Lagerbildung, ne? Also diesen Riesenboom, den wir teilweise gesehen haben mit Gartenmöbeln oder mit jetzt Fernsehen, mit Hightech-Geräten, PCs und so weiter. Das geht ja massiv zurück. Wir haben ja eine riesen Lagerbildung. Die Unternehmen tun sich eigentlich relativ schwer, da auf diesem Niveau die Preise zu erhöhen. Sie müssen jetzt erstmal ihre Produkte aus den Lagern abverkaufen. Und vielleicht werden wir dann im vierten Quartal dann wieder bei diesen Unternehmen zumindest positive Zahlen sehen. Aber insgesamt hast du vollkommen recht. Ich glaube, das alles beherrschende Thema aktuell ist einfach die Rezessionserwartungen, Inflationserwartungen. Und davon waren auch die meisten Berichterstattungen der Quartalsberichte geprägt.
Was ja auch bemerkenswert ist. Und man sagt ja dann am Ende des Tages, der Markt hat dann irgendwo recht. Vielleicht muss man dann ein Fragezeichen hinmachen. Also was Fakt ist, dass die Märkte sich nach dem zweiten schwarzen Schwan überraschend schnell erholt haben. Wie belastbar schätzt du das ein und wer trägt eigentlich diese Erholung?
Naja, also man muss ja sagen, der Crash, der da stattgefunden hat, der war ja schon sehr, sehr konzentriert. Also mit Blick auf viele Branchen war der Crash ja gar nicht so ausgeprägt. Also in erster Linie war der konzentriert wirklich auf die zweite, dritte Reihe der Tech-Unternehmen. Diese Software, also Service-Unternehmen haben massiv gelitten, die E-Commerce-Unternehmen haben massiv gelitten. Also eigentlich sozusagen die ganz, ganz, die großen Pandemie-Gewinner, die noch 2020, 2021 gefeiert wurden, die wurden eigentlich anschließend massiv abgestraft. Und es war, hat schon so ein Switch stattgefunden von High Growth Richtung Value. Aber auch bei den IT-Unternehmen kann man nicht sagen, es ist sozusagen ein Crash der IT-Unternehmen. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen eben die großen Digitalgiganten, also wie eine Apple, wie eine Alphabet und eine Amazon und eine Microsoft und zwischen den, ja, den und den Werten der zweiten und der dritten Reihe. Also die ersten haben sich relativ stabil gehalten. Und jetzt haben wir gesehen, dass die Werte der zweiten Reihe und der dritten Reihe jetzt eine ordentliche Rallye hingelegt haben. Und die große Frage für viele ist, ist das jetzt eigentlich nur eine Bear Market Rallye? Ja, ist das eigentlich nur ein Strohfeuer? Und um anschließend eigentlich weiter in den Crash zu rutschen? Oder ist das jetzt, ist diese Rallye mittlerweile so breit und ist die auch fundamental so untermauert und auch von den Gewinn- und Umsatzzahlen, dass wir da eventuell mehr erwarten?
Und wie lautet die Antwort?
Wir hatten bereits im Ende Juni uns klar positioniert zu dem Thema und haben gesagt, naja, bei vielen Werten der zweiten und dritten Reihe, bei ausgewählten Werten, sehen wir eigentlich, dass der Boden da erreicht sein sollte. Weil die Unternehmen teilweise ja 80, 90% verloren haben. Und wenn man sich die Bewertungsrelation angeschaut hat und das Wachstumspotenzial und die Frage, ist der säkulare Trend, in dem die Unternehmen tätig sind, noch intakt? Und ist der Wachstumstrend der Unternehmen noch intakt. Da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, bei denen wir glauben, dass die mittlerweile sehr attraktiv bewertet sind. Diese Sicht haben wir nicht für alle Unternehmen, aber viele Unternehmen der zweiten, dritten Reihe, insbesondere die Unternehmen, die wir uns anschauen, halte ich für mittlerweile gut bewertet, solide bewertet, sehr attraktiv auf diesem Niveau.
Ein Elefant sitzt auf einer Klippe und schaut sehnsüchtig übers Meer. Dort im Meer eine Insel im Dunst. Dieses Bild, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist bei euch zu finden bei The Digital Leaders Fund im Bereich Block. Und dort ist dann auch die Nu Bank zu finden. Das könnte jetzt ein Unternehmen sein, wo du draufhin jetzt argumentiert hast. Nubank Brasilien ist gemessen an den Kunden und monatlich aktiven Nutzern die größte Digitalbank der Welt. Und vor dem Börsengang im Dezember, da hattest du geschrieben, ich wünsche mir einen niedrigeren Preis. Baki, die Hälfte von 9, ist das jetzt niedrig genug?
Ja, wir hatten ja gesagt, das ist eigentlich eine nahezu makellose Digitalbank, eine Neobank. Wir haben die Nubank schon immer für interessant gehalten. Und das Schöne ist, mit unserem Blick auf die digitale Spur schauen wir uns nicht nur die Unternehmen an, die an der Börse gelistet sind, sondern auch die Unternehmen, die führenden Unternehmen, die nicht gelistet sind. Die Nubank war so eine, weil sie eben in den Charts, die wir uns anschauen, bei den Neobanken immer relativ weit vorne stand. Und die Bank kam leider zu einer Bewertungen in den Markt, die für uns einfach zu teuer war, bei ja, knapp 40 Milliarden Marktkapitalisierung. Und ja, beim Preis von ungefähr 9 und 10, der Preis ging ja dann auf 3,50 Dollar runter. So auf dem Niveau von 4, ein bisschen über 4 und unter 4 haben wir dann deutlich zugegriffen und haben dann sukzessive unsere Position bei Nubank aufgebaut. Und seit einigen Wochen ist Nubank die größte Position in unserem Fonds. Vorgestern hat die Nubank Zahlen gebracht und die waren meines Erachtens sehr beeindruckend.
Du sagtest nahezu makelloser Wachstumschampion. Was ist denn der Makel?
Der Makel war auf der einen Seite die Bewertung.
Okay.
Ja, die Bewertung war unsererseits einfach, unserem Ermessen einfach zu hoch. Die Bewertung hat sich eben deutlich korrigiert. Ich meine, Warren Buffett ist ja pre-IPO eingestiegen, glaube ich, irgendwo zu einer Bewertung von 30 Milliarden und beim IPO dann nochmal seine Anteile erhöht. Also es gibt durchaus Marktteilnehmer, die hatten auch die Bewertung damals für angemessen gesehen oder zumindest wollten sie mit einem Fuß rein. Aber was erstaunlich ist, ist halt wirklich, wie stabil Nubank wächst und wie stark sie aus einem einen Produktunternehmen mittlerweile zu einer sehr soliden, großen Bank eigentlich geworden ist, die in vielen, vielen Sektoren mittlerweile eben in vielen Bereichen einfach führend ist. Die hat, also nur als Beispiel, sie haben jetzt innerhalb eines Monats haben sie den Kryptohandel gestartet und haben, ja, der Plan war 1 Million Kunden in einem Jahr. Das haben sie innerhalb eines Monats geschafft. Und das in einem Kryptowinter. Aber das zeigt einfach nur, wie gut es denen gelingt, einfach die mittlerweile 67 Millionen Kunden, die sie haben, für neue Produkte zu begeistern.
Vielleicht liegt das ja auch am Markt Südamerika, Brasilien, worauf ich hinaus will, dass die deutsche N26 Bank jetzt auch dort expandieren will in Brasilien. Das wird ja die Sache nicht irgendwo leichter machen. Da will man ja nicht nur die Krümel vom Kuchen.
Der Punkt ist im Prinzip immer, wenn man auf die Neobanken schaut und die ganzen Online-Banken, für mich die spannendste Frage ist, kann man damit auch Geld verdienen? Ja, also ist das Geschäftsmodell, ist das auch in naher Zukunft, ist das Geschäft auch profitabel? Und jetzt ist es so, wir haben hier in Europa das große Problem, dass die Interchange-Fee reguliert ist und die ist ungefähr bei 30 Basispunkten. Und die bei Kreditkarten etwas höher, bei Debitkarten etwas niedriger. Die Interchange-Fee ist in Brasilien bei Kreditkarten gar nicht festgelegt, also die ist nicht reguliert. Das heißt also, die Issuer, also die Neobank oder die Bank, verdient einfach im Payment-Sektor wesentlich mehr. Und bei Debitkarten ist es in Brasilien 120 Basispunkte. Das eine, ne? Also man muss sich immer anschauen. Also es ist, auch in Indien ist es zum Beispiel sensationell, wie einige Payment-Unternehmen dort wachsen, aber in Indien verdient keiner mit Payment Geld. Der lateinamerikanische Markt und der US-Markt sieht komplett anders aus. Da ist Payment einfach sehr, sehr lukrativ. Und deswegen ist auch natürlich eine N26 dort. Aber eine N26 hat eigentlich in Brasilien keine Chance gegen die neuen brasilianischen Banken. Also gegen die Legacy-Unternehmen auf jeden Fall. Aber im Prinzip hat die Nubank mehr oder weniger die gesamte Konkurrenz, auch die Neobanken dort komplett gezwergt. Und das Erstaunliche ist auch, mit welchen Wachstumsdynamik sich das einfach fortsetzt. Also nicht nur in Brasilien, sondern auch in Kolumbien und in Mexiko. Da ist man ja erst seit kurzem im Markt und man ist in Kolumbien und in Mexiko mittlerweile bei der Neuherausgabe von Kredit- und Debitkarten die Nummer eins im Markt. Und das Schöne ist, die Nubank ist profitabel. Sie hat jetzt einen Nettogewinn, präsentiert von 17 Millionen US-Dollar im Quartal. Der Umsatz wächst weiterhin 230%. Kundenakquisekosten sind sensationell niedrig. Die durchschnittlichen Umsätze pro Kunde steigen sukzessive und das Produktangebot geht deutlich nach oben. Aber ein Makel gibt es dennoch. Non-Performing Loans, da hat man die Methodologie geändert, wie man die präsentiert. Die fielen etwas schwächer aus. Dagegen hat aber die Nubank gesagt, dass sie im Prinzip diese Kreditvergabe etwas kürzen wird. Das haben sie auch in dieser Saison gemacht. Die Profitabilität ist jetzt relevanter.
Gut, dann verlassen wir gedanklich Südamerika, Brasilien, Deutschland haben wir auch über die N26 und gehen irgendwo, ja, ich stimmt nicht ganz, in die Mitte, beziehungsweise von uns aus gesehen in Richtung Osten, und zwar Kasachstan. Da hätte ich gern mal ein Update über Kaspi. Kaspi, kurz zur Erinnerung, ist sowas wie die Alibaba von Kasachstan. Eine Super-App, wie sie genannt wird. Wenn du die hast, dann brauchst du nichts anderes in der Online-Welt zum Einkaufen, zum Shoppen, bezahlen und überhaupt. Und ihr hattet sogar ein Luxusproblem. Ihr musstet immer wieder Kaspi verkaufen, weil die Position zu fett wurde im Depot. Und jetzt gibt es die Aktie zu einem Bruchteil. Warum?
Genau, das Problem hatten wir in unserem Emerging Markets Fonds, wo Kaspi sehr hoch gewichtet war. Mittlerweile ist Kaspi auch in unserem Ankerprodukt, nämlich der Digital Leaders Fund, sehr hoch gewichtet. Das haben wir nach Russlands Invasion da in Ukraine gemacht, als die Kaspi-Aktie massiv verloren hat. Muss ich überlegen, die Aktie war ja in der Spitze bei knapp 140 und dann ist die ja deutlich unter 40 US-Dollar gerutscht. Die ist ja notiert in London. Und wir haben bei den Kursen dann zugegriffen, weil bei dem Unternehmen eigentlich sonst alles intakt ist. Und das Unternehmen hat Zahlen präsentiert, die waren wieder beeindruckend gut. Die Umsätze sind 38% gestiegen, der Nettogewinn um 32%. Wir bekommen eine Dividendenrendite von 8, 9%. Das Unternehmen hat so viel Liquidität, dass es jetzt jedes Quartal im Werte von 100 Millionen Euro Dollar Aktien zurückkauft. Sehen wir, ist auf jeden Fall, auf der einen Seite sehen wir das positiv, auf der anderen Seite geht die Liquidität natürlich etwas zurück bei dieser Aktie. Und das Unternehmen hat ein PE, also dieses Jahr von gerade mal 8 bei diesem Wachstum. Das ist eigentlich ziemlich einmalig. Klar, es gibt immer einen Grund dafür. Und der Grund hier bei Kaspi ist natürlich das geopolitische Risiko.
Also die Expansion, die in die Ukraine geplant war, wird ja jetzt erstmal nichts. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist Kasachstan ja groß genug, um dort ordentliches Geschäft zu machen, oder man expandiert eben in andere Nachbarländer.
Ja, die Expansion der Ukraine war jetzt eigentlich völlig irrelevant gewesen, jetzt für die Bewertung von Kaspi. Da hat man, das kann man noch nachholen. Also wenn, und wahrscheinlich, wenn wir hoffentlich bald irgendwie einen Frieden haben sollten und die Russen wieder zur Einsicht kommen, sich komplett zurückziehen, und dann ist Ukraine wahrscheinlich sowieso ein viel interessanterer Markt, als sie vorher waren. Aber jetzt zurück zu Kasachstan. Du hast ja eingangs gesagt, dass die Kaspi so eine Art Alibaba ist. Kaspi ist eigentlich mehr. Kaspi ist eigentlich so eine Art Alibaba, Mastercard und PayPal in einem. Ja, also es gibt wahrscheinlich, es gibt ja immer wieder die Frage, warum werden eigentlich so eine Visa und eine Mastercard eigentlich nicht disrupted? Das Problem ist, dass es keinem eigentlich gelingt, 50% der Händler und über 50% der Endkunden zu gewinnen. Ja, keiner einzigen Plattform, auch nicht Amazon oder Apple, hat dies erreicht und wird vermutlich dieses nicht erreichen. In Kasachstan selber hat Kaspi schlicht und einfach das erreicht. Das heißt, man hat die Mehrheit der Merchants und man hat die Mehrheit der Endkunden. Und deswegen kann man sich im Prinzip auch diese Rails, diese Infrastruktur von Mastercard und Visa sparen. Das erklärt, warum Kaspi einfach so ein hochprofitables Geschäft macht. Ja, auf der einen Seite im Payment, auf der anderen Seite im Fintech-Bereich, also im Lending und im E-Commerce. Und dann ist es so, dass die Kunden so gute Erfahrungen mit Kaspi machen, dass sie sukzessive ihr Produktangebot ausweiten. Ja, also sie sind in Travel eingestiegen, sie sind in den Logistikmarkt eingestiegen, sie sind in den E-Grocery-Markt eingestiegen, und die Adaption der Kunden für diese Dienstleistungen ist unglaublich stark. Deswegen mögen wir Kaspi sehr und halten das Unternehmen für ein extrem starkes, gut bewährtes Unternehmen. Das Unternehmen hat sehr viel Liquidität, möchte durchaus expandieren in andere Länder, aber aktuell ist auch der Erfolg in Kasachstan völlig ausreichend für Kaspi. Und ohne Putin und ohne diese Bedrohung, dass irgendwann das Ganze sogar eskaliert in dieser Region, dass sogar Russland erwägt, da in Kasachstan einzumarschieren. Es gab ja diesen Tweet von Medvedev. Ohne diese Gefahr, ohne dieses Risiko, würde die Kaspi wahrscheinlich nicht bei aktuell 54 stehen, sondern über 100.
Also Kaspi ist mehr als Alibaba, ist die Super Alibaba. So fasse ich das ganz kurz zusammen. Bakir Amak, The Digital Leaders Fund, Dankeschön fürs Interview.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG.